das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Die Überlebenden des Amoklaufs von Parkland lassen nicht locker. Seit Tagen stehen sie an der Spitze einer landesweiten Bewegung, fordern strengere Waffengesetze in den Vereinigten Staaten und trugen ihren Protest nun sogar bis nach Washington. Donald Trump hatte Überlebende und Angehörige von Opfern ins Weiße Haus geladen. Jener Präsident, der nach früheren Amokläufen den Besitz von Schusswaffen nie in Zweifel zog. Dieser Mann saß nun persönlich inmitten dieser verzweifelten Menschen und gab ihnen schon allein damit ein wenig Hoffnung. Wenn Trump sich die Zeit nähme, zuzuhören, wie schmerzhaft es ist, die Tochter, den Sohn oder den Freund durch einen Amokläufer zu verlieren, dann würde er seine Haltung vielleicht ein wenig überdenken. Doch Trumps Antwort auf die Frage, wie schafft man eine Schule ohne Waffen, sie lautete mit noch mehr Waffen. Stefan Niemann berichtet.
Sie gedenken der 17 Opfer von Waffengewalt, all der Schüler und Lehrer, die ein Amokläufer hier in Florida am vergangenen Mittwoch erschossen hatte. Überlebende und Hinterbliebene fordern die Politiker in dieser Live-Sendung auf, dem Waffenwahnsinn in Amerika ein Ende zu bereiten. Schauen Sie mir in die Augen und geben Sie zu, Waffen waren der Faktor bei der Jagd auf unsere Kinder in der Schule. Akzeptieren Sie das. Helfen Sie uns, etwas in puncto Waffen zu ändern. Applaus von der aufgewühlten Menge in Sunrise, Florida. Der republikanische Senator Rubio gerät ins Kreuzfeuer der Kritik. Die Probleme, denen wir gegenüberstehen, können nicht allein durch Waffengesetze gelöst werden. Rubio wird ausgebuht, die Schüler fühlen sich von den Volksvertretern im Stich gelassen. Warum müssen wir dem Kongress unsere Meinung sagen? Warum müssen wir nach Washington marschieren, um unschuldige Leben zu retten? Im Weißen Haus trifft Trump ausgewählte Angehörige erschossener Schulkinder und Überlebende von Amokläufen. Mein bester Freund wurde im Klassenzimmer getötet. Ich kann nicht begreifen, warum man einfach in einen Laden gehen und eine Kriegswaffe kaufen kann. Trump ist auf unbequeme Fragen vorbereitet. Auf seinem Merkzettel steht: Ich höre euch. Der Mutter eines in Newtown erschossenen Sechsjährigen reicht das nicht. Ich flehe Sie an, denken Sie an Ihre Kinder. Sie wollen nicht in meiner Haut stecken, keiner will das. Aber Sie haben die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Leben zu retten. Vergeuden Sie diese Chance bitte nicht. Nicht alle im Raum wollen Einschränkungen des Grundrechts auf Waffenbesitz. Manche fordern, nun die Schulen aufzurüsten. Trump gefällt die Idee. 5 bis 8 Minuten dauert es, bis die Polizei da ist, dann ist der Amoklauf meist vorbei. Wenn man einen Lehrer hätte, der mit Waffen umzugehen weiß, könnte der so einen Angriff viel schneller beenden. Das ist Wasser auf die Mühlen der NRA. Amerikas einflussreiche Waffenlobby weist jede Mitverantwortung für Schießereien und Schulmassaker von sich und nimmt ihre Kritiker ins Visier. Ihre Lösung ist, euch allen eure Freiheit zu nehmen. Sie wollen unter den Teppich kehren, das Versagen, die Schulen zu schützen, das Versagen von Psychiatrien und FBI, das Versagen der Familie. Und ich wiederhole, um einen Bösewicht mit Waffe zu stoppen, braucht es einen guten Kerl mit Waffe.
It takes a good guy with a gun.
Die NRA hatte Trumps Wahlkampf mit Millionen unterstützt. Nun scheint der Präsident die Vorschläge der Waffenlobby dankbar aufzugreifen. Bei einem Treffen mit Abgeordneten ergänzte Trump die Idee, Amerikas Lehrer zu bewaffnen. Pädagogen, die sich zur Verfügung stellten, könnten ja belohnt werden mit Bonusprämien.
Und die Waffen des Präsidenten gegen Gewalt an Schulen kommentiert nun Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk.
Was für ein Zynismus. Gute Waffen gegen schlechte Waffen. Was sollen Lehrer nicht alles bewältigen? Unterrichten, erziehen, junge Menschen aufs Leben vorbereiten. Und jetzt sollen sie noch bewaffnetes Sicherheitspersonal sein. Natürlich nur Lehrer mit speziellem Training. Das hat Präsident Donald Trump extra betont. Andere Politiker stimmen ihm zu und manche Eltern auch. Schüler und Lehrer dagegen halten nichts davon. Wie sollen noch mehr Waffen für mehr Sicherheit sorgen? Ich kann nicht verstehen, wie die Erwachsenen in diesem Land es nicht einmal mehr hinterfragen, dass Schulen in bewaffnete Festungen umgebaut werden sollen oder dass Jugendliche mit allgegenwärtiger Angst leben müssen. Anstatt ernsthaft zu diskutieren, ob der Verfassungszusatz von 1789, der das Recht auf Waffen festschreibt, noch zeitgemäß ist. Aber das bin ich mit meiner deutschen Brille. Hier in den USA gilt es unter Konservativen als politischer Selbstmord, an diesem Recht zu rütteln. Die amerikanischen Schüler, die sich nun so bewundernswert engagieren, wissen das. Sie bekennen sich zum verfassungsmäßigen Recht auf Waffenbesitz, fordern aber deutlich schärfere Gesetze. Doch schon dafür werden sie einen langen Atem brauchen, um es mit der mächtigen Waffenlobby NRA aufnehmen zu können. Die hat heute noch einmal für ihr Schulschutzprogramm geworben. So heißt das tatsächlich. Die Organisation bietet an, Schulen so auszurüsten, dass sie vor den Waffen geschützt sind, für deren freien Verkauf die NRA eintritt. Auch das ist für mich zynisch.
Claudia Buckenmeier kommentiert. Nach 7 Jahren Krieg in Syrien ist ein Ziel erreicht. Der sogenannte Islamische Staat ist besiegt. Aber dafür gehen nun Beteiligte der Anti-IS-Koalition umso mehr aufeinander los. Die Lage in dem Bürgerkriegsland ist außer Kontrolle. Am heftigsten wird gerade an 3 Orten gekämpft. Im Norden in Afrin kämpfen die Türken gegen syrische Kurden. In Idlib im Nordwesten und in Ostghouta in der Nähe der Hauptstadt Damaskus fliegt die syrische Armee, unterstützt von den Russen, Angriffe gegen die verbliebenen Rebellengebiete. Hier in Ostghouta ist es am schlimmsten. 400.000 Menschen sind eingeschlossen und werden ununterbrochen bombardiert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wollte nun eine Feuerpause von 30 Tagen erreichen, um über einen Korridor die Menschen mit dem Nötigsten versorgen zu können. Doch eine entsprechende Resolution scheiterte am Abend vorerst am Widerstand Russlands. Und so geht das Sterben in Ostghouta unvermindert weiter. Alexander Stenzel.
Ostghouta ist eine Deeskalationszone, die den Namen nicht verdient. Bomben der syrischen Armee zerstören ganze Straßenzüge. Es ist eine Apokalypse. Eine Aktivistin von der Organisation Funke der Hoffnung, die traumatisierten Kindern hilft, berichtet aus Ostghouta. Wir sind seit ungefähr 5 Jahren eingeschlossen. Niemand kommt hier raus. Wir hoffen, dass alle Leute, die uns hören und sehen, uns helfen, wenn sie können. Denn es ist wirklich fürchterlich hier. Rivalisierende Islamistengruppen kontrollieren Ostghouta. Sie lassen sich nicht dabei filmen, wie sie Granaten auf Zivilisten ins benachbarte Damaskus abschießen. Sie stellen sich medial als Opfer dar. Für die syrische Regierung sind sie islamistische Terroristen, die nach der Vereinbarung von Astana auch in Deeskalationszonen bekämpft werden dürfen. Vor knapp einem Jahr vereinbarten Russland, Iran und die Türkei, 4 Deeskalationszonen einzurichten. Eine davon ist Ostghouta. Ziel ist, dass die Kämpfe in Syrien abnehmen und die staatliche Integrität Syriens unangetastet bleibt. Doch genau dies untergräbt die Türkei mit der Invasion des Kurdengebietes von Afrin. Hier gab es praktisch keine Kämpfe, bis die türkischen Streitkräfte einmarschierten. In dem Kriegschaos hat die türkische Regierung eine neue Front eröffnet, mit der Begründung, dass die kurdische Miliz, die Volksverteidigungseinheit, eine Terrorgruppe sei. Der Geist von Astana, deeskalierend zu wirken, ist damit im höchsten Maße gefährdet. Deswegen appellierte Russlands Außenminister Lavrov eindringlich an den Astana-Partner Türkei, eine diplomatische Lösung zu suchen. Es ist notwendig, dass alle externen Mächte ohne Ausnahme, speziell diejenigen, die in Syrien präsent sind, einen Dialog mit der syrischen Regierung beginnen und anerkennen, dass Syrien ein souveräner Staat ist, dessen staatliche Integrität gewahrt werden muss, so wie es der UN-Sicherheitsrat auch festgestellt hat. Ob das die türkische Regierung überzeugt, ist fraglich, denn auf die Terrorklausel von Astana beruft sich auch die russische Regierung. So fliegt die russische Luftwaffe Angriffe auf die in Astana vereinbarte Deeskalationszone Idlib mit der Begründung, dort Terroristen zu bekämpfen. Tatsächlich sind in der Provinz Idlib Al-Qaida-nahe Terrorgruppen. Die Frage ist nur, ob dann Idlib den Namen Deeskalationszone verdient, wenn dort heftig gekämpft und bei den Luftangriffen auch viele Zivilisten sterben.
Ja, viele Zivilisten sterben in Idlib genauso wie im Norden in Afrin und am schlimmsten ist es derzeit in der Nähe Damaskus in Ostghuta. Christine Hellberg ist freie Journalistin, die sich schon lange mit Syrien beschäftigt und auch 7 Jahre lang dort als Korrespondentin gelebt hat. Guten Abend, Frau Hellberg.
Guten Abend, Frau Mioska.
Viele warnen, in Ostghuta wiederhole sich das Drama von Aleppo, also jener Stadt, die über Jahre eingeschlossen und am Ende zu großen Teilen zerstört war. Ist das so?
Nun, Ostghuta ist die Steigerung von Aleppo, würde ich sagen. Das sind 400.000 Menschen, die eben seit mehr als 4 Jahren belagert werden und ausgehungert werden. Und die Menschen sind deswegen ohnehin schon in einem sehr schlechten Zustand. 12% der Kleinkinder sind unterernährt, laut UNICEF. Und jetzt regnet es Bomben, es regnet Raketen. Das ist das, was Menschen vor Ort uns berichten. Wir wissen sehr genau, was passiert, weil wir jeden Tag mit Augenzeugen dort sprechen können, haben wir gerade gesehen. Das heißt, wir sehen den syrischen Vater, der in diesen kleinen Leichensäcken vor ihm erstmal die auseinanderwickeln muss, um dann seine tote Tochter zu finden. Das sind also nicht nur Zahlen, sondern es sind Schicksale. Und wir wissen sehr genau, dass das kein Kampf gegen Terroristen, gegen Islamisten ist, sondern eine kollektive Bestrafung von Zivilbevölkerung, weil ja auch gerade zivile Infrastruktur immer wieder gezielt angegriffen wird. Wir wissen von Ärzte ohne Grenzen, eine Nichtregierungsorganisation, die seit vielen Jahren Gesundheitszentren dort versorgt und unterstützt, dass zum Beispiel in 3 Tagen 13 medizinische Zentren angegriffen und zum Teil zerstört wurden. Und das ist das Dramatische. Das ist 15 Kilometer entfernt vom Zentrum von Damaskus, wo eben UN-Vertreter sitzen und dem Ganzen tatenlos zusehen, diesem Vernichtungskrieg.
Warum kommen denn die Hilfskonvois der UN nicht in die Stadt?
Nun, die Vereinten Nationen helfen in Syrien demjenigen, den Präsident Assad, was er genehmigt. Denn die Vereinten Nationen stellen Anträge, sie beantragen Genehmigungen für solche Hilfskonvois, die regelmäßig entweder gar nicht beantwortet oder abgelehnt werden. Das heißt, Präsident Assad diktiert die humanitäre Hilfe in Syrien. Das wurde von vielen schon kritisiert, vor allem von Nichtregierungsorganisationen, die eben sagen, die UN haben eigentlich ihre Neutralität, ihre Unparteilichkeit verloren in diesem Konflikt, weil sie einseitig nur den Regimegebieten helfen und nicht nach Bedürftigkeit helfen. Denn die Bedürftigsten sind ja nun mal die belagerten Syrer. Und die Lösung des Ganzen wäre, dass man die UN-Hilfe für das Assad-Regime an Bedingungen knüpft, also sagt, die Regierung bekommt die nächsten Millionen für ihr Gesundheitsministerium oder für andere Programme nur dann ausbezahlt, wenn gleichzeitig die Menschen in Ostghuta zum Beispiel entsprechend versorgt werden.
Mhm. Assad kämpft ja auch noch an einer anderen Front im Norden, wo die Türken den syrischen Kurden gegenüberstehen. Den Kurden springt Assad nun bei. Warum tut er das? Warum lässt sich Assad nun auch noch auf den Konflikt mit den Türken ein?
Nun, Präsident Assad möchte ja das gesamte Land militärisch zurückerobern. Das macht er in Idlib zurzeit mit einer Bodenoffensive, unterstützt von der Bombardierung auch aus der Luft durch Russland. 200.000 Menschen sind dort auf der Flucht. Und Präsident Assad hat jetzt Milizen geschickt in die Region Afrin auf ausdrücklichen Wunsch der Volksverteidigungseinheiten, der JPG dort, die eben sagen, na, wir haben ja eigentlich Verbündete in den USA, wir haben auch Verbündete in Russland, aber die helfen uns nicht. Und deswegen laden wir jetzt das Regime ein, Präsident Assad, seine Außengrenze zur Türkei zu unterstützen. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass wir in Syrien gar nicht mehr mit wirklichen Bündnissen zu tun haben, sondern eigentlich mit vorübergehenden Zweckallianzen, Zweckgemeinschaften. So wie die USA sagen, also mit den JPG bekämpfen wir gerne den IS im Osten Syriens. Aber wenn die JPG im Westen von der Türkei angegriffen werden, dann ist uns das egal, weil wir wollen ja keinen Ärger mit dem NATO-Partner der Türkei oder Russland. Gleiches Beispiel, Russland unterstützt Assad, aber wenn Israel in Syrien den Iran angreift oder auch syrische Institutionen trifft, dann ignoriert Wladimir Putin das, weil er sagt, also Ärger mit Israel wollen wir nicht riskieren. Und die Türkei macht auch das Gleiche, indem sie sagen, eigentlich sind wir gegen Assad, aber wenn Assad jetzt die Kurden fernhält von unserer Grenze, dann ist uns das auch recht.
Wenn das so unüberschaubar wird, Frau Hellberg, vielleicht noch ganz kurz bitte um eine kurze Antwort. Was bringen denn dann noch so verzweifelte Versuche der gescheiterten UN-Resolution heute von den Vereinten Nationen in New York?
Nun, es bringt uns eben überhaupt nicht mehr weiter. Alle mischen sich ein in Syrien, alle intervenieren, aber keiner kümmert sich ja um die syrischen Zivilisten, die diesen Preis bezahlen für dieses Chaos und für diese Unordnung. Wir haben nicht mehr mit berechenbaren Staaten zu tun, die dort agieren, sondern wir haben mit vielen nichtstaatlichen Akteuren zu tun, mit Milizen, mit Söldnern, mit Parteien, die womöglich gar kein Interesse an Frieden haben. Und so wie wir früher Konflikte gelöst haben, indem man 3 oder 5 Außenminister an einen Tisch gesetzt hat, und diese, um einen Krieg zu beenden, so funktioniert das heute nicht mehr. Man muss eine Vielzahl lokaler, regionaler Akteure mit einbeziehen, und dafür taugen unsere Institutionen und unsere Mechanismen nicht mehr, die wir seit Jahrzehnten haben, die Vereinten Nationen, Genfer Konvention, Internationaler Strafgerichtshof. Wir haben eine Weltunordnung, und für die brauchen wir andere Mittel und andere Instrumente, die wir noch nicht gefunden haben, und so lange müssen wahrscheinlich die Syrer weiter den Preis bezahlen als Symptom für diese Weltunordnung, in der sich die Welt jetzt gerade befindet, was wir in Syrien sehr deutlich sehen.
Deprimierende Analyse. Danke für Ihre Einschätzung, Christine Hellberg.
Danke Ihnen.
Und wir blicken nach Deutschland, und da sollte es heute eigentlich nur ein Thema geben: die drohenden Fahrverbote für den Diesel. Gespannt erwarteten wir das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hierzu, doch daraus wurde nichts. Damit beginnen die Kurznachrichten mit Thorsten Schröder.
Das Gericht vertagte seine Entscheidung auf kommenden Dienstag. Die Beratung über Rechtsfragen habe länger gedauert als geplant, hieß es. Im Kern geht es darum, ob Städte Fahrverbote nach geltendem Recht eigenmächtig verhängen können oder ob es bundeseinheitliche Regelungen geben muss, um Schadstoffgrenzwerte einzuhalten.
Entscheidung vertagt. Die obersten Verwaltungsrichter nehmen sich noch 5 Tage Zeit, um zu klären, sind Fahrverbote für bestimmte Dieselautos zulässig, um die Luft in deutschen Städten zu verbessern? Die Deutsche Umwelthilfe ist dafür. Sie klagte und bekam bereits vor den Verwaltungsgerichten in Stuttgart und Düsseldorf Recht. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts könnte Signalwirkung für andere Kommunen haben. In etwa 70 Städten und Gemeinden bundesweit wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid regelmäßig überschritten. Der Schadstoff gilt als gesundheitsgefährdend. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Die höchsten Werte wurden in München und Stuttgart gemessen, fast doppelt so hoch wie erlaubt, gefolgt von Köln und Reutlingen. Eine Tendenz der Richter ist noch nicht absehbar. Doch selbst wenn sie Dieselfahrverbote für rechtmäßig erklären sollten, eine Umsetzung könnte etliche Monate dauern.
Im Dieselskandal sind jetzt erstmals auch Ex-Vorstände der Volkswagen-Tochter Audi im Visier der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft München hat Wohnungen und ein Büro von 3 Beschuldigten durchsucht. 2 von ihnen sind ehemalige Vorstandsmitglieder. Sie stehen im Verdacht, einen großen Teil der Autos mit manipulierten Dieselmotoren in Umlauf gebracht zu haben. Aktuelle Audi-Vorstände gehören laut Staatsanwaltschaft bisher nicht zu den Beschuldigten. An mehreren deutschen Orten ist heute an den Tod der Geschwister Scholl vor 75 Jahren erinnert worden. Hans und Sophie Scholl waren am 22. Februar 1943 von den Nationalsozialisten in München hingerichtet worden. Sie waren die bekanntesten Mitglieder der Widerstandsgruppe Weiße Rose, die mit Flugblättern zum Kampf gegen die Nazi-Herrschaft aufgerufen hatte. Die Deutsche Telekom hat heute ihren Geschäftsbericht für das vergangene Jahr vorgelegt. Demnach stieg der Gewinn kräftig, auch dank US-Präsident Trump. Mehr dazu aus der Frankfurter Börse von Markus Görne.
Anleger haben mit dem Magenta-Papier der Deutschen Telekom schon einiges an Höhen und Tiefen erlebt. Auch der heutige Gewinnsprung lässt sie kalt. Dabei konnte die Telekom den Gewinn um 30% steigern, dank Donald Trumps Steuerreform, denn Gewinne der US-Tochter T-Mobile werden geringer besteuert. Zwar eine einmalige Sache, aber immerhin. Nicht nachhaltig, meinen dagegen Anleger. Die Aktie verliert 2,4%, denn ohne Steuerreform wären die Zahlen nur durchschnittlich. Die Telekom will ihre Geldgeber, die Aktionäre, bei Laune halten und erhöht daher die Dividende. Und das Unternehmen sucht sich neue Geschäftsfelder. Der Telefonriese will auch im neuen Mobilitätsmarkt mitmischen und tausende Stromzapfsäulen aufstellen. Tanken und telefonieren, so stellt sich die Telekom die Zukunft vor.
Die Börsendaten. Der deutsche Aktienindex verlor leicht auf 12.462 Punkte. An der New Yorker Börse schloss der Dow Jones deutlich im Plus bei 24.962 Zählern.
Im knallroten Bus machten sie sich im Frühling 2016 auf den Weg und knallten den Briten eine verheißungsvolle Zahl um die Ohren. Die 350 Millionen Pfund, die wir bis jetzt der EU schicken, werden wir künftig selbst einstreichen, wenn wir erst aus der EU ausgetreten sind. 350 Millionen pro Woche. Obwohl dies ziemlich schnell als reine Fantasiezahl entlarvt wurde, hatte die Kampagne Erfolg und Britannien stimmte für den Brexit. Auch wenn der nun längst ins Rollen gekommen ist, die Gegner geben nicht auf und hoffen inzwischen wieder, den Brexit zumindest auszubremsen. Ebenfalls in einem knallroten Omnibus. Über die britische Busdiplomatie berichtet aus Bath Hanni Hüsch.
Die Revolution startet mit Rührei und Baked Beans. 7 Uhr in der Früh, eine gewisse Unruhe hat die Gentlemen gepackt. Sie fühlen, dass da was geht. Seit Weihnachten drehe sich der Wind, sagen sie. Der rote Bus rollt wieder, so als ginge alles von vorne los. Brexit-Wahlkampf, Bars, Somerset, Slogans, Zahlen und das Reizwort. Genau wie damals, als der Boris-Bus durch die Lande kurfte, der mit den 350 Millionen Pfund, die Britannien angeblich Woche für Woche nach Brüssel schieben muss. Die Saat ging auch für Boris Johnson und seine Brexiteers. Viele sind sie ja nicht. Dafür umso entschlossener, mit dem roten Bus und einer neuen Zahl die Dinge doch noch zu drehen. 2000 Millionen Pfund, also 2 Milliarden, koste der EU-Austritt das Land jede Woche. Die Zahl stammt aus einem Regierungsbericht. Die wollten sie natürlich nicht mit uns teilen. Sie wurde durchgestochen. Schändlich. 16.000 Pfund haben sie eingesammelt für Busanstrich und Fahrer. Charles aus dem Norden. Philipp aus London, der Cheforganisator. Und Tim, im normalen Leben verkauft er Solaranlagen in Cambridge. Wenn das Parlament im Herbst über den Brexit-Deal abstimmen wird, könnte die Regierung auch das Volk noch einmal befragen. Viel brauche es nicht. Genug Fliegen auf dem Rücken können auch einen Elefanten zu Boden zwingen, sagt's und lächelt bedeutungsschwer. Weil die Briten auch im größten Elend ungern den Humor verlieren, entsteigt dem Bus Boris, der eigentlich Drew heißt. Kameras raus, Frisur gerichtet, ein Liedchen noch. Dann zieht die Karawane mit dem Lookalike auch schon weiter Richtung Wales, wo sie mehrheitlich für den Brexit waren. Ich bin ja durchaus auch ein britischer Patriot, aber die EU hat bis dato den Bürgern gut gedient. Sie hat vielen das Leben auch erleichtert. Während der rote Bus nach Wales rollt, fahren in Buckinghamshire schwarze Limousinen vor. Die Premierministerin versammelt die wichtigsten Minister. Klarheit schaffen, wie viel Gemeinsamkeit nach dem Brexit noch sein darf. Ein bisschen Zollunion, ja, aber gerne auf freier Handel weltweit. Die EU winkt ab und die Brexiteers drängen auf Härte. Sie nervt auch das neuerliche Referendumsgerede. Undemokratisch finden das auch diese jungen Leute in Cardiff. Verdrehte Welt, die Alten werben für Europa. Brexit treibt viele Blüten. Die drei Männer im roten Bus wollen solche Diskussionen. Charles, Philipp und Tim spüren ein Momentum für den Verbleib. Ich glaube, wir werden siegen. Und wenn nicht, kann ich meiner Familie versichern, ich habe alles getan, was ich konnte. Heute in Bath und Cardiff, morgen dann Leeds und Liverpool.
Tja, die Briten quälen sich, aber auch für die Europäer ist es nicht ganz einfach, wenn das Geld der Briten künftig im großen EU-Topf fehlt. Morgen beginnt in Brüssel ein EU-Gipfel und schon heute Abend treffen sich dort viele der Staats- und Regierungschefs, darunter auch Bundeskanzlerin Merkel. Fragen wir Markus Preis in Brüssel. Ja, wie groß ist das Brexit-Problem finanziell?
Ja, das ist gewaltig, denn nach Deutschland ist Großbritannien der zweitgrößte Nettozahler in der EU. Und wenn die Briten dann raus sind, dann fehlen 10 bis 14 Milliarden Euro im EU-Haushalt und das jedes Jahr. Die Frage ist, wie wird man damit jetzt umgehen? Eine Möglichkeit ist eben zu sagen, okay, wenn das Geld fehlt, dann ist halt weniger Geld da, dann müssen wir kürzen, einsparen. Das wird dann vor allen Dingen die osteuropäischen Länder treffen. Und die Hauptprofiteure des EU-Haushalts, nämlich Polen und Ungarn, die gehen dagegen jetzt schon auf die Barrikaden. Die andere Variante ist die, dass man sagt, okay, wir sparen ein bisschen, aber die finanzstarken Länder, die müssen diese Lücke schließen. Der deutsche EU-Haushaltskommissar Oettinger hat das schon mal ausgerechnet. Das würde allein für Deutschland eine Mehrbelastung bringen von 3,5 Milliarden Euro. Und zwar auch jedes Jahr.
Union und SPD haben in Deutschland ja schon im Koalitionsvertrag niedergeschrieben, dass sie mehr Geld nach Brüssel überweisen wollen. Freut man sich da in Brüssel nicht drüber?
Ja, manche freuen sich, aber viele fanden das auch ziemlich naiv und haben sich gewundert, dass da kein Aber dabei war oder keine Bedingung. Aber wir sehen das Aber, das wird jetzt langsam aufgebaut. Wir haben die Bundeskanzlerin heute im Bundestag gehört, da hat sie gesagt, man müsse mal überlegen, ob man die Vergabe der Fördergelder nicht auch daran knüpft, dass Länder auch Flüchtlinge aufnehmen. Ein anderer Punkt, den man aus anderen Ländern hört, ist, dass man sagt, Rechtsstaatlichkeit ist ein wichtiger Wert in der EU. Und wenn Polen die unabhängige Justiz abschafft, kann dann das Geld noch so einfach weiter fließen oder muss man da kürzen? Und ein ganz anderer Ansatzpunkt aus Frankreich heute, da hört man Länder, die zu Hause sehr niedrige Steuersätze haben, das ist beispielsweise in Irland so, aber auch in Ungarn, können die dann einfach großzügig Fördergelder aus der EU bekommen. Man sieht also, Geld wird da als Druckmittel momentan auch eingesetzt oder versucht einzusetzen. Und das werden also sehr, sehr schwierige Verhandlungen. In Berlin würde man sagen, bis es quietscht.
Markus Preis am Vorabend des Gipfels in Brüssel. Vielen Dank. Morgen soll hier Frieden einkehren, wenigstens für einen Tag. In einem Land, in dem schon seit Jahren kein Frieden mehr herrscht, Bürgerkrieg, Misswirtschaft und Korruption haben die Demokratische Republik Kongo zu einem der ärmsten Länder der Welt gemacht. Der Präsident klammert sich an sein Amt, obwohl er es längst hätte räumen müssen, und lässt all jene niederknüppeln, die wie hier in Massen gegen ihn und sein Regime auf die Straße gehen. Und es ist kein Zufall, dass es Papst Franziskus war, der für morgen zu einem Gebetstag für das gebeutelte Land aufgerufen hat. Denn für viele Kongolesen ist die katholische Kirche die letzte Hoffnung als Friedensvermittler. Sabine Boland.
Hussein Gandu wollte, dass sich in seinem Land, der Demokratischen Republik Kongo, etwas ändert. Deshalb ging er demonstrieren und wurde dabei von der Polizei erschossen. Für ihn und 5 weitere Opfer gibt es einen Gedenkgottesdienst. Frühmorgens in einem typischen Stadtviertel der Hauptstadt Kinshasa. Hier wohnen Husseins Eltern. Freddy Ngando und seine Frau Giselle können es immer noch nicht fassen. Ihr ältester Sohn tot? Das Gesetz wird in diesem Land nicht respektiert. Wenn das Gesetz respektiert würde, dann hätten sie mein Kind nicht einfach so töten können. Er war unschuldig. Hier gibt es keine Demokratie. Es ist eine Diktatur.
Das ist eine Diktatur.
Wie er denken viele Kongolesen. Seit Monaten gibt es in Kinshasa immer wieder Protestmärsche, unterstützt von der katholischen Kirche, weil Präsident Kabila sich an die Macht klammert und Wahlen immer wieder verschoben werden. Der Sicherheitsapparat reagiert oft mit Gewalt. Auch am Tag des Gottesdienstes ist Polizei auf den Straßen vor der Kathedrale unterwegs. Die Kirche füllt sich schnell. Auf diese Instanz setzen die Kongolesen inzwischen fast ihre ganze Hoffnung. Ich finde es gut, dass sie diesen Gottesdienst abhalten. Sie haben das alles schön gemacht hier. Darüber bin ich froh, aber mein Herz tut weh. Er ist der Hoffnungsträger, Kardinal Monsengo, Erzbischof von Kinshasa. Lange hatte die katholische Kirche versucht, zwischen Regierung und Opposition zu vermitteln, vergeblich. Inzwischen werden die Botschaften des Kardinals und seiner Priester immer politischer. Das Volk wird keine Lügen, Gewalt und Mittelmäßigkeit mehr tolerieren. Etwa die Hälfte der Menschen in der Demokratischen Republik Kongo ist katholisch. Sie sind begeistert von der Botschaft. Wie um diese noch zu verstärken, werden während der Messe Bilder der Proteste gezeigt. Ein Vertreter der Zivilgesellschaft spricht im Namen eines Opfers. Der Vater der jungen Frau war im Dienst, als sie erschossen wurde, als Polizist. Warum, Papa? Erzbischof Monsengo wird mittlerweile durch Leibwächter geschützt. Immer wieder werden Priester angegriffen, gefoltert, Kirchen geplündert. Den nächsten Protestmarsch haben die Katholiken schon angekündigt. Es werden sicher viele Menschen kommen. Auch die Eltern von Hussein Gandu. Das, sagen sie, sind sie ihrem Sohn schuldig. Er soll nicht vergeblich gestorben sein.
Wir kommen zum Sport und zu den Olympischen Spielen. Man gewinnt und man verliert zusammen. Das ist ein alter Sportlerspruch, der irgendwie genau zu diesem Olympiadonnerstag passt, Julia Büchler.
In den Teamwettbewerben, da gab es heute die fantastischen vier, die deutschen Kombinierer, die Olympiasieger geworden sind. Und im Biathlon, ja, da gab es die tragischen vier, die deutschen Biathletinnen, die enttäuscht haben. Wir fangen mit den Siegern an. Erik Frenzel, hier ganz außen links im Bild, der bekam heute für die Feier extra Equipment, und zwar einen Strohhalm, damit er sich beim Öffnen der Sektflasche nicht nochmal ein Stück vom Schneidezahn abbricht, wie bei der Party nach den Einzelerfolgen von der Großschanze. Heute alles gut, viel Jubel und keine Verletzungen vom Feiern. Bis jetzt.
Er hat schon was von Déjà-vu, dieser Empfang der Kombinierer im Deutschen Haus. Zum dritten Mal Gold, diesmal mit der ganzen Mannschaft. Olympiasieger im letzten Wettkampf ihrer Disziplin. Rizek, Frenzel, Riesle und Vinzenz Geiger, der Jüngste im Team.
Ja, das ist einfach unglaublich, jetzt Gold zu holen. Ja, bei den ersten Spielen. Also ich kann es, glaube ich, noch gar nicht richtig realisieren.
Zu Hause in Oberstdorf, der Heimat Vinzenz Geigers, fiebern sie mit. Opa Peter, Oma Rosi, die Geigers sind geschlossen da. Vinzenz springt als Erster, wie alle vier, weit und gut. Anschließend geht er mit nur 6 Sekunden Rückstand als Startläufer auf die Langlaufstrecke.
Das war immer unser kleiner Vinzenz und jetzt sehen wir ihn im Fernsehen. Das ist natürlich Wahnsinn, und wenn er heimkommt, dann gibt es mal ein Kehrigswäsch.
Sensationell, mit 20 Jahren die erste Olympiade und dann gleich Gold. Ich finde es unwahrscheinlich.
Und jetzt gibt hier mal Vinzenz Geiger ordentlich Gas. Schauen Sie mal das Loch an, was gleich mal aufgerissen worden ist.
Geiger übernimmt die Führung. Mehr als das, der 20-Jährige bringt sogar 12 Sekunden Abstand zwischen sich und die Verfolger. Geiger legt den Grundstein zu Gold.
Ja, es war so gedacht, dass ich ranlaufe und dann mich ein bisschen ausruhe und dann halt am Schluss noch eine Attacke setze, dass ich noch ein kleines Loch reißen kann, und ich glaube, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen.
Gelöst sind sie nun auch im Landgasthaus, denn Geigers Kollegen packen auf Vinzenz Vorsprung noch was drauf. Erst ist es Fabian Riesle, dann Erik Frenzel, der das Rennen von vorne bestimmt. Beim letzten Wechsel beträgt der Vorsprung mehr als eine Minute. Eine Ewigkeit, die Schlussläufer Johannes Rizek mit Schwarz, Rot und vor allem Gold in der Hand nach Hause bringt.
Es war unglaublich schön, ja, wirklich mit der Fahne ins Ziel als Schlussläufer laufen zu dürfen. Es war ein unglaublich, unglaublich schöner Moment. Grüße an meinen Trainer Mühle. Damals 88 warst du, jetzt bin ich.
Der erste Staffelsieg seit 30 Jahren. Insgesamt 3-mal Gold, 1-mal Silber und Bronze für die deutschen Kombinierer. Sie wird lang. Ihre letzte Nacht in Pyeongchang.
Ja, statt Langlaufen und Skispringen müssen die Biathleten langlaufen und schießen. Und genau das war heute das große Problem für viele. Vor allem aber für die deutsche Staffel. Top-Favorit sein ist auch eine Bürde. Diesmal sogar eine Hürde, Nervensache. Die Skischeiben zwar wie bei jedem Wettkampf 50 Meter entfernt, aber bei Olympischen Spielen eben doch schwerer zu treffen. 11-mal ging der Schuss daneben.
Der Frust ist groß nach einem 8. Platz, der einem Debakel gleichkommt. Startläuferin Franziska Preuß leitet diese Niederlage ein. Beim Liegenschießen lädt sie nach, obwohl sie doch getroffen hat. Was für ein Fauxpas. Stehend muss sie in die Strafrunde. Platz 12, eine Minute Rückstand.
Der Wind, der Schnee, das war so viele äußere Reize von außen. Und der, ja, dann einfach keinen klaren Kopf mehr kriegt. Und wenn dann schon 3 Scheiben stehen bleiben, ist es halt extrem schwer, die zum Treffen. Und man hat es halt einfach allgemein gesehen, wie viele Strafrunden geschossen worden sind.
Der Schnee und der Wind irritieren alle. Mehrfach wird das Klassement durch Strafrunden durcheinander gewirbelt. Auch die Erfahrenen im Feld schießen daneben. Dorothea Viera aus Italien und auch Franziska Hildebrandt. Ganz besonders bitter erwischt der Wind Denise Herrmann. Sie steht mehr als 2 Minuten lang am Schießstand und muss am Ende trotzdem in die Strafrunde. Noch nie war eine deutsche Staffel mit Schlussläuferin Laura Dahlmeier so schlecht wie diesmal. außer in Sochi vor 4 Jahren. Die Doppel-Olympiasiegerin kann diese Staffel nicht mehr retten, auch wenn sie als Einzige ein gutes Rennen macht.
Erst versucht locker zu nehmen, für mich selber einfach noch ein gutes Rennen zu machen, zweimal sauber schießen und wer weiß, vielleicht passiert noch irgendwas Unmögliches, aber ja, es war nicht mehr aufzuholen.
Denn die Konkurrenz schießt diesmal einfach besser. Auch wenn die Fahne nicht mit ins Ziel will, Weißrussland holt sensationell Gold mit Schlussläuferin Darja Domracheva vor Schweden und Frankreich. Die Seriensieger aus Deutschland schauen lieber auf die erste Olympiawoche zurück.
Wir sind mit einem optimalen Verlauf hier in die Spiele gestartet und sowas gibt ja eigentlich Selbstvertrauen, macht den Kopf frei, lässt frei auftreten. Und ich glaube, das haben die Mädels auch in allen Rennen gezeigt, bis auf das heutige.
Es waren trotzdem erfolgreiche Olympische Spiele für die deutschen Biathletinnen, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt.
Und auch in anderen Sportarten haben heute die Außenseiter gejubelt. Beim Skifahren war André Myhrer am schnellsten. 35 Jahre ist der Schwede schon und damit der älteste Olympiasieger im Slalom. Von seinem Gold will sich der Musikfan Gitarren kaufen. Klingt gut. Seine Frau zu Hause in Schweden, die jubelte vor dem Fernseher so laut, dass sie sogar ihre Kinder aufweckte.
Egal ob ganz jung oder sehr alt, bei Olympia ist das Alter nur eine Zahl. Bester Beweis, André Myhrer. Bislang ohne Sieg bei einer Skigroßveranstaltung, doch mit 35 als Zweitältester im olympischen Slalomzirkus fährt er das Rennen seines Lebens. Frühlingsgefühle im Spätherbst der Karriere.
Myhrer, ja!
Der Slalom-Oldie ist plötzlich ein Olympia-Goldie. Mein Leben lang habe ich für diesen einen Moment trainiert. Ich habe immer von Gold geträumt. Das haut mich völlig um. Umwerfend ist auch, was Zoe Sadowski-Sinnott in die Luft zaubert. Das Snowboard-Küken aus Neuseeland verzaubert im Big Air-Finale jung und alt. Mit 16 Jahren, vorm großen Olympiapodest noch leicht verunsichert, doch mit Bronze um den Hals fällt die Ehrfurcht vor dem Alter. Klein Zoe, ganz groß. Ganz aus dem Häuschen ist Landsmann Nico Porches. Gleich alt, gleich erfolgreich. In der Halfpipe wirbelt der Teenie die Konkurrenz der Ski-Freestyler durcheinander. Nikos Goldmoment ist Bronze wert. Diesen Erfolg hat er dem älteren Bruder Miguel jetzt voraus. Sie hat dagegen aufgeholt. Michelle Gesin aus der Schweiz holt Gold in der alpinen Kombination. 4 Jahre nach dem Olympiasieg der großen Schwester Dominique in der Abfahrt. Ein magischer Moment für die kleine und die große Schwester.
Es ist so wunderschön und ich habe mich auch zurückerinnert an die ganzen Emotionen vor 4 Jahren bei meiner Schwester. Und das hat natürlich, dann kam alles nochmals noch mehr hoch.
Egal ob alter Hase, Teenie-Star oder kleine Schwester. In der olympischen Familie spielt Alter überhaupt keine Rolle.
Wenn wir auf den Medaillenspiegel schauen, dann sehen wir Deutschland weiter auf Platz 2. Aber mit inzwischen 13 Goldmedaillen hat Team D so viele Olympiasiege gefeiert wie noch bei keinen Winterspielen seit der Wiedervereinigung. Und bis Sonntag könnten ja noch weitere Medaillen dazukommen, zum Beispiel im Viererbob am Wochenende. Zum Fußball. Borussia Dortmund hat das Achtelfinale der Europa League knapp erreicht. Der BVB spielte bei Atalanta Bergamo 1:0 unentschieden. Und auch RB Leipzig ist im Europa League Achtelfinale. Im Rückspiel der Zwischenrunde reichte den Sachsen eine 0:2 Niederlage gegen den SSC Neapel fürs Weiterkommen. Das war's mit den sportlichen Meldungen von uns. Morgen geht's hier weiter mit Olympia und bei Karin Mioska. Da geht's jetzt musikalisch weiter.
So ist das. Unser Lied für Lissabon ist gefunden und es singt Michael Schulte.
Born from one love of two hearts, we were 3 kids and a loving mom. You made this place home.
Der 27-Jährige aus Buxtehude setzte sich heute Abend bei der Vorentscheidung durch und wird Deutschland am 12. Mai beim Finale des Eurovision Song Contest in der portugiesischen Hauptstadt vertreten mit der Soul-Ballade You Let Me Walk Alone. So, fehlt uns noch ganz schnell das Wetter. Es wird bitterkalt, Carsten Schwanke, oder?
Genau, seit Tagen angekündigt. Am Sonntag, Montag geht es richtig zur Sache. Wir gucken uns direkt hier den 15-Tage-Trend am Beispiel von München an. Es wird, und das sind die Höchsttemperaturen, auch tagsüber sehr kalt. Wir rechnen für die nächste Woche, vor allem für den ersten Teil der nächsten Woche, tagsüber in Deutschland mit Temperaturen von 0 bis minus 10 Grad und nachts minus 10 bis zum Teil unter minus 20 Grad. Die Kälte ist aber nur ein Thema. Das andere Thema spielt sich im Umfeld der Ostsee ab. Hier wird es ab Sonntag ständig Schneeschauer geben. Und bis Mittwoch können hier gut und gerne 5 bis 30 Zentimeter Neuschnee und zwar dann auch noch verweht zusammenkommen. Also das sind die großen Winterthemen. Blicken wir auf die Nacht. Da passiert wenig. Ein paar Schneeflocken gibt es am Alpenrand. Ansonsten vor allem in der Mitte wird es sternklar. Die Temperaturen gehen zurück auf minus 3 bis minus 13 Grad. Und morgen starten wir erneut in einen meist sehr sonnigen Tag. Vor allem auch im Norden Deutschlands wird es morgen sonniger als heute. Die Wolkenfelder sind kleiner. Nur im Süden bleibt es stark bewölkt. Und am Alpenrand kann es immer noch leicht vor sich hin schneien. Auch übrigens am Nachmittag insgesamt wenig Änderungen. Es gibt morgen schon drei Regionen mit Dauerfrost. Ganz im Osten an Oder und Neiße, in den Mittelgebirgen haben wir Dauerfrost und auch im Süden, südlich der Donau, auch hier bleibt es kalt. Ansonsten steigen die Temperaturen mit Sonnenschein auf 0 bis 5 Grad. Der eisige Nordostwind, er weht weiter, vor allem auch auf den Bergen recht kräftig. Und übrigens, damit gehen wir auch schon ins Wochenende. Am Samstag kann es im Hochschwarzwald mit diesen Nordostwind Sturmböen oder schwere Sturmböen gehen. Ansonsten am Samstag noch wenig Änderung. Am Sonntag dann wird es deutlich kälter. Tagsüber meistens schon Dauerfrost und dann fangen eben, wie gesagt, an der Ostsee auch schon die Schneeschauer an. Der Winter kommt.
Danke, Carsten Schwanke. Und damit verabschieden wir uns. Hier geht's jetzt weiter mit Kabarett in der Ladies' Night. Um 23.55 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Pina Atalay. Einen schönen Abend noch.